Hallo und ich freue mich sehr, dass du wieder hier bist im Podcast Unperfekte, perfekte Ernährung mit mir, Janina Lemme. Und hier geht's ja wie immer um dein Essverhalten, dass du auch ohne Diät verstehen lernst, warum du manche Dinge isst oder nicht isst oder warum du dich so verhältst, wie du dich verhältst. Und da gibt's heute eine ganz, ganz spezielle Folge, die genau auf dieses Thema eingeht. Ich habe einen ganz besonderen Gast, den Marian Zefferer, und wir sprechen über total spannende Themen, und zwar zum einen über die intrinsische Motivation, also wie du dein eigenes Warum stärken kannst, wie du wirklich herausfindest, was dich eigentlich antreibt, und dass du einfach so diesen letzten Tritt in den Hintern bekommst, um endlich ins Handeln zu kommen, falls du noch nicht ins Handeln gekommen bist. Und da gibt's ganz, ganz praktische Tipps, die er dir mit an die Hand gibt und die ich auch so noch nicht gehört habe. Und das zweite Thema finde ich eigentlich fast noch viel spannender. Und zwar geht es um das schlechte Gewissen, um diese Selbstsabotage. Das heißt, wenn du dir eigentlich verboten hast, zum Beispiel Schokolade zu essen, und du isst dann Schokolade und hast danach dieses schlechte Gewissen, das zieht uns einfach in eine Negativspirale, und davon wird im Endeffekt alles nur noch schlimmer, und auch da landen wir ganz gerne wieder in solchen Fressattacken, in Fressanfällen, und diesen Kreislauf, der muss einfach durchbrochen werden. Und auch da hat Marian so super Tipps, die habe ich jetzt auch schon mehrfach angewendet, mehrfach weitergegeben, mehrfach irgendwo angepriesen, weil die so kurz und knackig sind und die sich einfach super umsetzen lassen. Deshalb freu dich auf diese Folge. Ich bin wirklich begeistert, was da rausgekommen ist, und ich bin mir sicher, dass sie auch dir wirklich weiterhelfen wird. Und jetzt ganz, ganz viel Spaß. Marian, ich freue mich so sehr, dass du heute hier bei mir im Podcast bist. Herzlich willkommen.
Hallo Janina, schön, dass es stattgefunden hat.
Voll ja, ich freue mich auch total. Magst du dich einmal ganz kurz vorstellen? Wer bist du denn so? Was machst du so?
Was mache ich? Also ich mache zu viel auf einmal und gleichzeitig. Also immer die Frage, also ich kann mich schon erinnern, als Kind habe ich ja auch schon 10 verschiedene Hobbys gehabt, von Spiele erfinden hin zu natürlich alles, was man sportlich machen kann und alles mögliche. Und habe zu viel gleichzeitig gemacht, dass ich irgendwo eine Expertise hätte gewinnen können. Das hat mich dann, glaube ich, schon, wie ich 13 war, mal geärgert. Da habe ich, glaube ich, sogar ein Coaching bei einer Schamanin bekommen, wo ich mich beklagt habe, dass ich in meinem Leben so ein geschätzt 1000 Sachen begonnen habe und nichts abgeschlossen habe. Also so mein Wesen. Ich liebe Neues zu lernen. Ich liebe es, Dinge zu entdecken. Und im Moment ist mein Explorationsfeld die Kunst der Selbstbeeinflussung. Also da geht es einfach darum, wie können wir zum Gestalter unseres eigenen Lebens werden. Das ist so mein Hauptding. Und da bin ich eigentlich drauf gekommen, weil ich selber ständig scheitere in dem Themengebiet. Also das ist so wie so oft halt. Ja. Vorher war mein Schwerpunkt der Rhetorik. Das war etwas, wo ich schon sage, das ja, habe ich halt irgendwie gekonnt, mit Sprache ein bisschen spielen, vor Leuten reden, präsentieren. Es war aber nicht so, es hat mich schon gepackt, aber es war nicht so dieses Leidenschaftsthema. Also da, wo du wirklich so irgendwie so innerlich aufgehst. Und wo ich halt innerlich aufgehe, ist, wenn ich eine neue Methode kennenlerne, um den Körper zu verbessern, zu optimieren, oder um sich emotional besser zu fühlen, oder wie man emotional stärker wird, oder auch Themen der Persönlichkeitsentwicklung. Und wenn ich da was entdecke, wo ich sage, hey gut, das muss ich sofort ausprobieren, und wenn es dann klappt oder funktioniert, das sind dann so verrückte Ideen, wie zum Beispiel, okay, jetzt wäre es mal spannend, irgendwie so einen Tag obdachlos zu spielen und einfach mal einen Tag ohne allem rauszugehen und die Nacht auf der Straße zu verbringen. Oder viele andere Sachen auch. Also ich sage nur, um einen Einblick zu bekommen, was geht es da bei der Kunst der Selbstbeeinflussung. Da geht es nicht nur um Tricks, wie man seine Emotionen und seinen Intellekt beeinflussen kann, sondern auch um eine tiefgreifende Persönlichkeitsentwicklung. Genau. Ja, und damit beschäftige ich mich im Online-Bereich. Ich habe ein paar Podcasts dazu.
Ein paar ist auch schön.
ja, ist auch. Irgendwo habe ich mich dann. Also das ist so ein cooles Medium, Podcasting, weil diese, weiß nicht, die Zielgruppe, die Hörer sind einfach ein ganz wertschätzendes, ganz es ist anders wie auf YouTube. Es ist einfach eine Wertung, aber eine reifere Zielgruppe oder so. Ja. Oder, keine Ahnung, aber es sind irgendwie ja tolle Leute, die dazuhören. Also vielen Dank.
Auf jeden Fall, ja.
Genau.
So schön. Du hast eben mal so im Nebensatz eingeworfen, du hast dich mal von einem Schamanen coachen lassen oder von einer Schamanin.
Schamanin war es, ja, genau.
Ja.
Ja, Das war ein, die war hochintellektuell, also was heißt hoch, also so irgendwie, glaube ich, ein IQ von über 130 oder 140, war eine spannende Frau. Die hat, glaube ich, primär mit meiner Mutter damals gearbeitet und ich hatte halt dann auch Interesse. Und ich kann mich erinnern, das ist jetzt schon ewig lange her, also ich kann mich jetzt nicht mehr an viel erinnern, aber ich kann mich erinnern, dass ich damals es sehr, sehr inspirierend und spannend gefunden habe.
Ja.
Der hat auch versucht, das irgendwie positiv zu konnotieren, dass ich so viel anfange. Und ich fand es ja auch toll, ich fand es ja auch super, dass ich schon so fast alles irgendwie gemacht habe und viele Bücher gelesen und alles, aber irgendwie, es war halt schon damals auch frustrierend. Und das war schon was, was ich entwickelt habe mit der Zeit, muss ich sagen. Also ich habe oft von mir gesagt, ich bin ein fauler Mensch und war total stolz drauf, weil ich bin weit gekommen für das, dass ich wirklich, ich wusste, ich bin faul und ich war auch faul, ich habe kaum Dinge abgeschlossen. Und für sowas wie ein Psychologiestudium, dass ich das abgeschlossen habe, das zähle ich jetzt nicht so. Da denke ich mir, ja, das ist jetzt nicht so schwer, du bist in einem Rahmen drinnen und wirst, naja, du wirst reingepfercht, weißt du? Also wirklich spannend ist es, wenn du selber was auf die Beine stellst und niemanden hast, der sagt, hey, im nächsten Semester zahlst du dann aber Geld, wenn du das jetzt nicht schaffst. Oder zahlst du mehr. Und diesen Druck hast du in dem eigenen Bereich nicht. Und das habe ich mir erst angeeignet vor etwa 2 Jahren, wo ich begonnen habe, mit einem Morgenprogramm zu starten. Und ich sagte aber, okay, jeden Morgen tue ich etwas Bestimmtes. Damals war es Meditieren. Heute ist es sehr viel umfassender, also auch Sport dabei und so weiter. Und das war schon so der Beginn, noch ein paar andere Sachen auch, wo ich begonnen habe, wirklich selbstdiszipliniert zu sein und wirklich auch Dinge durchgezogen habe. Auch Dinge, die man jetzt vielleicht nicht so gerne durchzieht. Sowas wie Steuererklärung oder so, zum Beispiel.
Hör mir auf mit dem Thema.
Okay, gut. Ja, das bin ich, genau.
Weshalb ich dich heute eingeladen habe, ist unter anderem das, weil du dich da ja auch einfach sehr tiefgreifend mit beschäftigt hast und du hast auch, du hast neben deinem Psychologiestudium, glaube ich, jetzt auch NLP oder was hast du da für andere Ausbildungen noch?
Ja, also ich bin NLP-Lehrtrainer, ich habe TCI-zentrierte Interaktion gemacht, Hypnose und Rhetorik-Mediation, das sind so die Hauptsachen, die ich gemacht habe. Ein paar andere, Impro-Theater und so, aber das sind so die Hauptsachen, genau.
Genau, und das meiste lernt man ja tatsächlich auch aus der persönlichen eigenen Entwicklung, wenn man es mal am eigenen Leib erfahren
Absolut.
hat.
Ja.
Und dann hat man eben noch die Basics im Hintergrund, um es irgendwie einzusortieren können, um da vielleicht nochmal den ein oder anderen Schubs zu bekommen. Und genau auf diese Basics wollte ich heute so ein bisschen mit dir eingehen. Und zwar wollte ich heute zwei ganz spezielle Themen besprechen. Zum einen das Thema Motivation, wie man tatsächlich ins Handeln kommt. Und zum anderen das Thema schlechtes Gewissen haben, Selbstempathie, Selbstliebe, so in diese Richtung. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit dem ersten Thema. Und bei mir im Podcast geht es ja darum, dass man im Endeffekt sein Essverhalten verstehen lernt, damit man, also dass man selbst versteht, warum esse ich jetzt so, obwohl ich eigentlich gerne anders essen würde. Und was steckt da alles so dahinter? Warum agiere ich so, wie ich es eigentlich, wie ich es tue oder wie ich es vielleicht eigentlich gar nicht will und mache es trotzdem? Und da spielt Motivation spielt immer so eine ganz große Rolle, weil viele Menschen konsumieren zum Beispiel Wissen darüber, was sie essen sollten oder was sie nicht essen sollten und kommen dann nicht ins Handeln. Und da würde ich dich gerne nochmal fragen, wie schafft man es denn da am allerbesten für sich die eigene ganz persönliche Motivation, die so von innen herauskommt, die vielleicht zu finden? Weil dann reguliert sich, glaube ich, auch der Weg von ganz alleine. Ich will auch gar nicht irgendeinen Weg vorgeben, der jetzt gut oder schlecht ist, sondern wenn man das so von innen heraus irgendwie für sich begreift, dass das jetzt wichtig ist, das Ganze für sich mal anzugehen, dieses Essensthema zum Beispiel, dann läuft's. Wie kommen wir ins Laufen?
Ja. Ich glaube, eines der wichtigsten Dinge hast du sogar schon gesagt, das Ganze zu verstehen. Um nur eine kurze Studie zu zitieren, da wurde untersucht, wie schmeckt den Menschen das, was sie essen, und zwar bezogen darauf, ob sie glauben, ob es biologisch oder nicht biologisch ist, oder beziehungsweise ob es gesund ist oder nicht gesund. So, Entschuldigung. Und die Menschen, die selber Wissen über Gesundheit hatten, über gesunde Lebensmittel, haben Lebensmittel, die eigentlich nicht so gut waren. Ja? Eine Grapefruit ist jetzt nicht so der Oberburner, für viele zumindest.
Naja,
Hat
ich finde.
Okay, ja, sehr schön, super, ja, genau. Das ist aber das Spannende. Die Menschen, die Gesundheitsbewusstsein haben, denen schmeckte das besser, als die nicht wussten, dass das eigentlich ein gesundes Lebensmittel ist. Und das Spannende ist, wobei, da geht es wirklich um Verstehen. Und das müssen wir jetzt wirklich unterscheiden zwischen, man weiß irgendwie, okay, Zucker ist schlecht, aber man versteht es eigentlich nicht. Man weiß nicht, was Zucker im Körper macht. Weil das wäre dann verstehen. Verstehen wäre, eben wir haben vorher geredet über Schwarztee, Nervengift, ja. Wenn du verstehst, was es im Körper macht, dann trinkt man davon weniger, obwohl ich ihn trotzdem liebe. Also Schwarztee ist spitze. Aber man trinkt dann weniger, weil man wirklich versteht, was es im Körper macht und nicht, naja, Schwarztee ist ungesund. Ja, gut, Kaffee auch und ja, okay, alles ungesund und so irgendwie dann. Das ist kein Verstehen. Verstehen ist wirklich, sich mit dem Prozess, der auch im Körper passiert, auseinanderzusetzen. Auch bei Milchprodukten zum Beispiel, zu wissen, dass da Casein drin ist und so weiter, also da will ich da jetzt gar nicht reingehen, aber dieses Verstehen mal macht schon einiges aus. Und da kommen wir vielleicht eh noch später dazu, macht es jetzt keinen Sinn, macht es sich dann selbst zu peinigen. Und dann ist, also ich habe kürzlich jemanden interviewt, der hat arbeitet im Bereich Coaching und der, da sagen die Klienten ja oft, sie sind freiwillig da. Und der sagt dann oft, nein, sie sind nicht freiwillig da. Er meint zum Beispiel, wenn jetzt jemand kommt mit Krebs, meinte er, die würden ja nie zu ihm kommen, wenn der Krebs nicht da wäre. Ja, und wenn der Krebs weg wäre, würden sie auch sofort wieder weg sein. Ja. Das heißt, eigentlich erst das Symptom zwingt jemanden dazu, dorthin zu kommen. Und das ist jetzt nicht dieselbe Motivationsgrundlage, wie wenn ich von mir auch sage, hey, ich würde mich gern gesund ernähren. Ja. Das ist eine ganz andere Motivationsgrundlage. Im NLP nennen wir das eben hinzu oder weg von. Hinzu heißt, ich lasse mich motivieren durch etwas, durch ein Ziel, durch etwas, wo ich hin will. Und weg von heißt irgendwie, okay, da ist was, das will ich nie wieder, ich will irgendwas anderes, aber Hauptsache nicht das. Und da ist mir wichtig zu unterscheiden, dass jeder Mensch sich bei jedem Thema auch anders motivieren lässt. Ich habe ein Fallbeispiel von einer Klientin, die hat eine Diät gemacht, die eigentlich nicht sehr effizient ist, wie praktisch jede Diät. Diäten haben so eine Erfolgsquote von 7-9%, also nicht sehr hoch. Langfristig gedacht.
Ja.
Und die hat diese Frist die Hälfte Diät gemacht. Also da tut man einfach scheinbar die Kalorien halbieren und nicht sehr effektiv. Aber die hat, ich habe dann gefragt, wie hat sie es gemacht? Weil ich wusste, das an sich bringt nichts. Sie hat gesagt, naja, sie hat das hässlichste Bild von sich aufgehängt auf dem Kühlschrank und das hat sich sehr motiviert. Und das war klassisch weg von. Ja, und hat bei ihr funktioniert, wird bei 10 anderen nicht funktionieren, aber bei ihr hat es funktioniert super. Und jemand anderer wäre vielleicht eher so der Hinzutyp, und der würde halt ein Bild von sich oder von, wenn es da kein eigenes gibt, entweder ein bearbeitetes oder von einem Menschen, wo man hin will oder wie man aussehen will, aufhängen. Ja, um zu sehen, okay, so will ich aussehen und deswegen esse ich jetzt weniger oder wie auch immer, also welche Strategie man dann auch immer verwendet, das ist, glaube ich, nicht so wichtig. Um damals zu unterscheiden, mal zu fragen, okay, was motiviert mich mehr? Na, im Zweifelsfall kann man auch beides machen, man kann sich auch mit beiden Strategien motivieren, aber gerade bei so einem Bild ist eben die Frage, was wirkt stärker? Genau.
Glaubst du denn, dass das tatsächlich schon immer auch so der ausschlaggebende Punkt sein kann? Weil ich stelle mir gerade die Frage, mich würde jetzt zum Beispiel nicht so, also wenn ich ein Bild von mir sehen würde mit dem Körper in meinem optimalen Zustand, ich finde, das klickt noch nicht bei sehr vielen Leuten. Also beide, ob jetzt hinzu oder weg von, da steckt, finde ich, immer noch so diese Ebene tiefer dahinter. Also genau, ob man, absolut,
ja. Wie man sich dann... plakativ, um es zu verstehen. Natürlich ist die Frage, warum tust du das? Ja. Und also ich habe die erste Podcast-Folge von Die Kunst der Selbstbeeinflussung handelt genau davon, sich eine Warum-Liste zu erstellen. Das heißt, jetzt mal in Kürze sozusagen, wurscht, welches Ziel man hat oder welche Idee man hat, warum tue ich das eigentlich, um alle Ebenen aufzuschreiben. Und da kommen echt viele Sachen rein. Also zum Beispiel auch bei Veganismus, man braucht weniger Schlaf oft, man stinkt weniger, also man hat oft weniger Schweißgeruch, weil man vorher viel Fleisch gegessen hat und so weiter. Das können ja alles Faktoren sein, die Gesundheit und so weiter, die Fitheit. Und da ist die Frage, was ist eigentlich der persönliche Antrieb? Und manchmal kann es echt sein, dass es keinen gibt. Und dann ist es auch zum Scheitern verurteilt. Dann kann es auch sein, dass man noch echt noch Zeit braucht. Das ist so dieses klassische Beispiel, kennt es mal zu Milton Erickson, bekannter oder Begründer der modernen Hypnotherapie, schon lange verstorben, gekommen, ein Raucher, und der meinte, er will aufhören, und innerhalb von ein paar Minuten meinte Erickson, er kann wieder gehen, weil er will nicht aufhören. Da haben die noch kurz drüber geredet, der hatte das, der wollte das nicht, aber irgendwie die Umwelt und alle, und irgendwie ist es ja gesund und so weiter, und deswegen, aber nee, er war nicht daran interessiert, das wirklich zu beenden.
Ja.
Und das spart dann viel Energie, weil vorher ist es so, okay, ich sollte abnehmen, und wenn das mal wegfällt, dass das gar nicht mehr relevant ist, dann hat man echt viel mehr Energie für sein Leben und viel mehr Zeit und kann die auch nutzbringender verwenden. Zum Beispiel auch in Selbstakzeptanzübungen oder wie auch immer. Ja. Das kann dann für jeden was anderes sein. Ja. Und dieses Warum zu finden, also die eine Idee, wie gesagt, in der Podcast-Folge spreche ich drüber, eine Warum-Liste zu erstellen. Da kann schnell erscheinen, dass man dann 20, 30 Punkte hat. Und die kann man dann auch mal hierarchisieren zwischen, okay, was ist mir wirklich am wichtigsten und weniger wichtig? Und die Top 3 kann man sich dann durchaus mal konkreter anschauen und schauen, ob das wirklich ein Trigger ist. Und wenn da so ein Trigger, also wenn da sowas ist wie Partner finden, könnte ja eine Motivation sein. Ja. Fantasie einfach, ja? Dann ja, wäre halt ja, das absolut. Das Bild, was, ja. was dann da hängt und nicht der Body.
Genau.
Aber das muss halt jeder für sich rausfinden und das ist durchaus schon ein bisschen Arbeit. Also da muss man auch mal wirklich Zeit und Energie aufwenden, zu sagen, okay, ich schreibe mir diese Liste, ich nehme mir jetzt die Zeit, ich realisiere die und finde dann auch Bilder dazu.
Ja. Gibt's da noch, also du hast jetzt mit Fragen gearbeitet und du hast auch schon gesagt, manchmal gibt's da auch nicht so wirklich das Warum. Also wenn du eigentlich auf den Kern kommst, okay, das Warum ist eigentlich nicht vorhanden und ich bin mir da sicher, dann ist klar, okay, hat gerade keinen Sinn. Aber manchmal ist es ja auch so wenig greifbar, finde ich. Also, dass man irgendwie so ein subtiles Gefühl hat, naja, irgendwie will ich das, aber man kann seine Gefühle noch nicht so ganz sortieren. Man hat irgendwie den Zugang zu seinen Gefühlen so ein bisschen verloren und spürt es nicht mehr so richtig, was da eigentlich hintersteckt. Hast du da vielleicht noch so ein paar Richtlinien, mal ein paar Leitfaden, Fäden, wie man da vielleicht noch besser hinkommt?
Also das eine ist wirklich, sich mal bewusst die Zeit zu nehmen. Das würde bedeuten, sein Handy komplett auszuschalten, alle Umgebungsfaktoren auszuschalten, die Tür abzuschließen oder draufzuschreiben, dass niemand reinkommt und sich wirklich mal diese Zeit der Stille zu nehmen. Ja. Da werden manche ein bisschen kribbelig. Es ist ein bisschen stressig für uns, mit uns alleine ausgesetzt zu sein. Und das dann zu machen. Ja, also das ist wirklich, das macht einiges aus. Und das andere ist, was man schon machen kann, auch um die Motivation zu verstärken. Ich kann es jetzt mal erklären, können wir noch reden, vielleicht kann ich dir dann die Audio-MP3s zukommen lassen oder so. Gerne. Es gibt eine Methode aus der Hypnose, die funktioniert so, es ist gerade, wenn man sich für etwas motivieren will, vollkommen egal, ob die Motivation im Moment hoch oder niedrig ist, man will sich wirklich motivieren. Ich beschreibe mal kurz, wie dieser Prozess abläuft. Und zwar funktioniert es immer dann, wenn man so auf dem Entscheidungsweg ist, also zum Beispiel abnehmen oder nicht abnehmen, ja, um es jetzt mal so plakativ herzunehmen. Und in dieser Audio-Trance schauen wir uns beide Wege an. Das heißt, was wäre, wenn du nichts tust, du bleibst der Mensch, der du bist, und zwar jetzt und für immer. Und dann schauen wir uns das Worst-Case-Szenario an. Also du nimmst vielleicht sogar noch etwas zu, vielleicht verlierst du Freunde, vielleicht wirst du ausgelacht, vielleicht wirst du gemobbt und so weiter und so weiter. Und es wird immer schlimmer. Und wir schauen uns die nächste Woche an, das nächste Monat, das nächste Jahr, die nächsten 5 Jahre, die nächsten 10 Jahre. Das ist jetzt ein längerer Prozess, ich mache es jetzt in der Kurzform. Und wir schauen uns an, was für ein beschissenes Leben du in 10 Jahren hast und in 20 Jahren. Also wir gehen da, also kommen manchmal auch Tränen, da kommen manchmal auch Wut, das will man dann auch nicht so hören. Man übertreibt das Ganze auch ein bisschen. Also man geht wirklich in das Worst-Case-Szenario. Also nicht in das, was wahrscheinlich ist, sondern das, was am schlimmsten Fall passieren kann. Und da geht man rein, bis die Leute wirklich sich denken, so ein Scheiß. Und eigentlich erst, wenn man da ein bisschen drüber ist, dann gehen wir wieder zurück und schauen uns an, na gut, was wäre, wenn du dich anders entscheiden würdest und jetzt an dir arbeiten würdest, an dem Körper und wie auch immer. Und da gehen wir genauso in die nächsten 10 Jahre oder 20 Jahre, je nachdem. Und schauen uns dann an, was würde passieren mit deiner ganzen Umwelt, mit deinem ganzen Leben, wenn du es tun würdest. Das kann ein unglaublicher Motivationsboost sein, wenn man dem die Zeit gibt. Das dauert, ja, je nachdem, 20 Minuten, kann auch mal eine Stunde dauern, also mit der Audio-Trance ist es ja limitiert, aber wenn du jetzt bei einem Coach wärst, der das mit dir macht, ist der natürlich flexibel. Und das kann, wenn ein Warum da ist, also es muss nicht kein großes Warum sein, aber wenn ein kleines Warum da ist, kann es ein extremer Boost sein, wenn man sich mal wirklich beschäftigt hat, was bedeutet es nicht für mich heute hier, sondern für die späte Zukunft. Und der Kluft kann ja dann riesig sein, zwischen ein beschissenes Leben haben und ein erfülltes Leben haben. Und ja, das wäre so in Kürze eine Methode, wie man damit arbeiten könnte. Ja.
Ja, das also kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das wirklich ganz gut, also wirklich gut funktionieren kann. Und angenommen, es ist ein kleines Warum da, irgend so ein Fetzen, mit dem man arbeiten kann, den kann man ja dann auch gedanklich einfach noch mehr ausformen und kommt vielleicht dann auch nochmal auf andere Pfade, weil dieses Warum, das muss ja nicht unbedingt statisch sein. Das kann sich ja zum einen auch verändern oder
absolut.
Zum anderen kann sich's ja auch ja, halt wirklich ausformen, da wo vielleicht eventuell der Kern ist, zu dem man im Moment noch nicht so vordringen kann. Sehr cool.
Ja.
Wolltest du noch was sagen?
Nein, ich würde kurz anmerken, also absolut, ich habe auch das Gefühl, dass viele oft auf der materiellen Ebene arbeiten oder sehr mit oberflächlichen Dingen. Ja. Und je länger man mit sich selbst beschäftigt, dann geht es irgendwie tiefer mit der Zeit.
Ja.
Und eben, das braucht Zeit. Also das ist ein Prozess, den kann man nur bedingt beschleunigen. Ja.
Ich finde es aber ganz, ganz wichtig. Also gerade wenn man mit solchen Methoden dann auch arbeitet, wo man das Ganze verstärken kann, sich erstmal tatsächlich in die Handlung zu kommen, so wie du gesagt hast, sich wirklich diese Zeit zu nehmen. Und wenn der erste kleine Fetzen da ist, damit anfangen zu arbeiten und sich auch wirklich zu erlauben, dass das reifen darf. Also dass man jetzt nicht sich da hinsetzt und innerhalb von 10 Minuten sein absolutes Warum gefunden hat, dass es dann ein Leben lang sein muss, sondern dass das wirklich auch ein Prozess sein darf, der reifen kann und wo man immer wieder so ein Stückchen tiefer kommt zu seinem eigentlichen, was auch immer dahinter steckt.
Ja, da kommen wir vielleicht im zweiten Teil noch zu sprechen. Also das ist ja dann der nächste Selbstboykott-Mechanismus. Ist im NLP oft so die Idee, also manche NLPler, die Ausbildung gemacht haben, die fühlen sich dann schlecht, weil jetzt wüssten sie ja, wie sie sich verbessern, verändern könnten. Jetzt haben sie es aber noch nicht geschafft und jetzt müssen sie sich schlecht fühlen, weil sie es ja nicht gemacht haben und nicht können. Und das ist nochmal dämlicher sozusagen, von der Herangehensweise, aber es ist schon verständlich. Also wir sind ja alle geprägt von Mustern. Jetzt muss man vielleicht auch vielleicht ganz kurz, um sich selber zu verstehen, unser Essverhalten ist ja jetzt nicht Gott gegeben, sondern ist einfach erlernt.
Ja.
Und ich habe auch ungesunde Angewohnheiten, zum Beispiel ich bin nach wie vor dabei, mehr zu kauen, weil ich einfach gelernt habe, man isst so schnell, wie die Hand ist. Ja? Und wenn die halt schnell ist, dann isst man halt schnell.
Kenn ich auch,
ja. Und es ist halt nicht so gesund, da werden wenig Nährstoffe aufgespalten und so weiter, wo wir uns gar nicht in die Tiefe gehen. Ja. Aber das ist halt angelernt und das sind uralte Muster, also nämlich genauso alt, wie du bist, so alt ist das Muster, wenn es noch da ist, also je nachdem, wann du das gelernt hast. Und da, das glaube ich, bringt auch viel Empathie, wenn man einfach weiß, okay, das ist jetzt nicht so, wenn man jetzt 2 Tage dran arbeitet und es scheitert und wenn du es dann mit deinem Leben 30 Jahre oder was vergleichst, dann ist das ja kein Zeitraum in Wirklichkeit.
Absolut, ja.
Und ja, von daher ist es eh ein lebenslanges sich annähern an dahin, wo man wirklich will, im innersten Herzen.
Ja. Ich wollte auch eben noch, aber da, ich glaube, das ist auch die direkte Überleitung schon zum zweiten Thema. Ich wollte dich eigentlich eben fragen, gibt's denn auch sowas wie Glaubenssätze, die einem selbst im Weg stehen? Angenommen, man will eigentlich abnehmen, man möchte eigentlich von seinem Übergewicht zum Beispiel loskommen. Und da habe ich das auch bei mir im Personal Training, im Coaching immer wieder, dass wenn ich dann genauer nachbohre, dass dann tatsächlich die Menschen sagen so, naja, aber vielleicht habe ich auch Angst, dass dann meine Haut hängt. Vielleicht sagen dann die anderen, na siehste, jetzt geht's doch. Warum nicht früher? Also solche Dinge, die mich intern davon abhalten, dass ich tatsächlich diesen Weg anfange zu gehen, die mir aber nicht bewusst sind.
Ja, absolut. Also Glaubenssätze sind sicher einer der, vor allem wenn man alleine dran ist und keinen Coach hat, der da begleitet. Also es ist natürlich super, wenn Leute zu dir kommen und dann auch wirklich die Hilfestellung bekommen, die sie in dem Moment brauchen. Weil bei Glaubenssätzen ist es so, die äußern sich in der Regel selten so, ich glaube einfach, ich bin minderwertig oder so, sondern es ist eben indirekt so, ja, aber die Haut und so. Und die Haut ist eigentlich scheißegal. Also jetzt will es nicht, klar, wichtig, aber das ist sicher nicht der eigentliche Grund. Da liegt sicher noch was tiefer. Ja. Da ranzukommen, ist super wichtig, ist alleine ein bisschen schwierig. Es ist möglich, aber schwierig. Meine Empfehlung wäre, vielleicht dauert jetzt ein bisschen zu lange, aber mit was man arbeiten kann, ist die Morgenseiten von Julia Cameron. Die hat ein gutes Buch geschrieben. Gut, auf die Schnelle finde ich es jetzt nicht. Der Weg des Künstlers. Ich habe auch eine Podcast-Folge dazu, heißt auch die Morgenseiten. Und da geht es darum, jeden Tag mal seine Gedanken aufzuschreiben. Jetzt ganz kurz, es geht ein bisschen mehr, aber man schreibt jeden Tag seine Gedanken auf.
Ja.
Und da kommt ziemlich viel Shit, der da oben ist, raus. Und da kann man sehr gut, wenn man das über Monate macht, das ist jetzt schon ein längerer Prozess, das sind wirklich Menschen, die tiefer sich mit sich beschäftigen wollen, da kommen viele Glaubenssätze raus. Und auf Dauer, manche können sich mit diesem Buch, wenn man damit arbeitet, auch auflösen. Also sie selber ist eine Alkoholikerin gewesen, schwere Alkoholikerin, und hat sich unter anderem mit der Methode davon selbst geheilt. Also das ist schon was, wenn man sich die Zeit nimmt, das täglich macht, das ist immer die Voraussetzung, es ist ein Prozess, der sehr tief gehen kann.
Ja, glaube ich dir aufs Wort, definitiv. Also auch so Tagebuch schreiben und einfach reflektieren. Also habe ich auch schon von so vielen Menschen zurückgemeldet bekommen, dass es einfach so kraftvoll und so heilsam sein kann, weil man einfach diesen Gedankenmist da oben mal sortiert bekommt. Und einfach mal auch sieht, was ist denn da überhaupt los in meinem Kopf? Und damit kann man ja dann auch wieder arbeiten. Und dann kommt man vielleicht auch besser an sein Warum oder kommt vielleicht, wenn man da so ein bisschen tiefer gehen möchte. Und Auch also die Empfehlung an einen persönlichen Coach, der einem tatsächlich mal auch die Fragen stellt, die man eigentlich nicht hören möchte, spreche ich auch immer wieder gerne aus, dass man sich da mal jemanden sucht oder mit einem Freund zusammensetzt, der dann auch gerne mal so ein bisschen nachbohrt in den Dingen, wo man gerne immer ausweicht, weil das sind häufig wirklich so die Dinge, wo man so schnelle Veränderungen auch bewirken kann, weil da häufig so der Hund begraben ist.
Ja, absolut. Das einzige Wichtige noch finde ich, dass man unzensiert aufschreibt. Also manche schreiben ja Tagebuch und schreiben halt so die schönen Gedanken auf. Und die Idee ist aber, jeder Scheiß, der da oben ist, und das ist echt viel Scheiß. Also das sind Gewalt, das kommt echt nochmal viel mehr, als man glaubt, dass da oben drinnen ist. Da kommen Gewaltfantasien, manche kommen auch also derbe sexuelle Fantasien und so weiter. Also da kommt echt viel Mist raus, wo man sich auch fragt, woher kommt das? Ich bin gerade zum Beispiel aufgestanden und habe jetzt keinen schlimmen Film gestern abgesehen und da kommt so viel Scheiß raus. Ja, der ist in uns, nur weil wir ihn nicht bemerken, heißt es das nicht, dass er uns innerlich lähmt. Und das ist eine Methode, um das mal ein bisschen klar zu bekommen und ein bisschen rauszubekommen, ja.
Ja. Voll. Ja, dieses, da spielt ja dann dieses Selbstbelügen im Endeffekt auch mit rein, was man irgendwie ja automatisch tut, um sich selbst besser vor sich selbst darzustellen.
Ja, also, ja, genau, ja, ja. Das darf extrem viel Energie, toll auszusehen und absolut. Das bin ich und ja, das ist, Carlos Castaneda hat eine gute Reihe darüber geschrieben, da geht es auch stark um den Eigendünkel, nennt er das, ja, sich selbst zu wichtig zu nehmen.
Ja, absolut. Ich merke das auch immer wieder in Ernährungstagebüchern oder so, wo Menschen einfach nur aufschreiben sollen, was sie essen, dass sie schon, nur weil sie es aufschreiben sollen, in dem Moment komplett ihr ganzes Essverhalten verändern. Zum einen, weil es ihnen bewusst wird, aber zum anderen auch, weil sie es nicht aufschreiben wollen.
Ja, genau. Ja, spannend. Ja, cool. Ja. Super.
Also, das auch immer wieder ein wichtiger Tipp, einfach mal aufschreiben, was man so isst, um sich auch dessen bewusst zu werden. Und jetzt kommen wir an das, ich finde es noch viel spannender, das Thema, dieses schlechte Gewissen. Also es ist ja wirklich, wir sind ja heutzutage in solchen Gedankenmustern gefangen und gerade ich betreue zu 98% Frauen und gerade bei Frauen ist es, ich weiß nicht, ob es nur bei Frauen so ist, Männer haben das bestimmt auch, aber bei Frauen auf jeden Fall sehr, sehr verstärkt. Ganz oft dieses, ich darf nicht das und das und wenn sie dann doch den Schokoriegel essen zum Beispiel, dann kommt das schlechte Gewissen und dann sabotiert man sich vom Feinsten selbst und erzählt sich, oh Gott, du bist zu blöd, du bist zu dumm, du kannst das nicht, du hast noch nie eine Diät durchgehalten und warum, keine Ahnung, bist du überhaupt noch hier und versuchst hier irgendwas, es ist eh zum Scheitern verurteilt und welche Gedankenspirale da noch so alles losschießt. Und zum einen ist es ja schon schlimm, diese Gedanken so in dem Moment zu haben und sich diesen Moment so zu versauen, aber das geht ja dann noch viel weiter, weil es ja im Endeffekt diese schlechte Gedankenkaskade aufrechterhält und dann auch wieder in Frustessen zum Beispiel, also zu Frustessen, zu emotionalem Essen führt, das, was eigentlich vielleicht die Ursache dafür war, dass man angefangen hat, so eher schlecht zu essen. Da stürzt man sich dann weiter rein und dann geht es immer weiter, weil dann kommen wieder die schlechten Gedanken.
Teufelskreis, ja.
Ja, absolut, absoluter Teufelskreis. Hast du da einen Ansatz, wie man da einen Ausweg finden könnte?
Also ich würde zwei Methoden oder zwei Ideen vorschlagen. Das eine sind so Quick-Fix-Methoden, wie man schnell aus diesem aussteigen kann. Und das andere geht ein bisschen tiefer. Und zweiteres vielleicht ganz kurz ist schon sehr wichtig, weil, also ich weiß jetzt nicht, wie es der Unterschied zwischen Männern und Frauen ist, aber was ich schon weiß, ist, dass es viel mehr Werbung gibt, wo halbnackte Frauen, die Modelfigur haben und mit Photoshop bearbeitet worden sind, draußen sind, dass sämtliche Kinderfilme, wie zum Beispiel Genie heißt der, nein, nicht Genie, mit Aladdin heißt der.
Aladdin,
wenn man sich die mal anschaut, also die ist tot. Die hat einen, also die hat eigentlich praktisch keine Knochen. Der Bauch ist so dünn, also eine Zeichentrickfigur. Aber wenn die leben würde, die Frau, die wäre tot. Also die wäre auch nicht magersüchtig, die wäre einfach tot. Und das ist jetzt, wenn ich ein Beispiel, das ist durchwegs, hast du das in Disney-Filmen, dass du magersüchtige Frauen hast. Und die Männer sind auch dünn oder so, aber na, da gibt es auch dicke. Also das ist nicht, also die gibt es auch schon Adoniskomplex, aber bei Frauen, das ist echt ein unglaubliches Priming, eine unglaubliche Manipulation dahingehend in Richtung Magersucht. Ja. Und das ist ja auch ein großes Thema. Also einerseits sind wir da schon programmiert, um das einfach zu verstehen. Und das andere ist natürlich dann auch in der in der eigenen Familie. Also bei mir war es zum Beispiel auch so, ich hatte mal, also als ich klein war, ein kleines Bäuchlein. Und ich dachte immer, ich war fett. Ich war fett. Und irgendwann habe ich mal mit 18, 20, habe ich mir Bilder von damals angeguckt und ich wusste ja, ich bin fett, ja. Und ich habe halt diesen Bauch erwartet, so. Und dann habe ich mir angeschaut und dachte, süß, das ist ein kleines Bäuchlein, so, ja. Also, aber das ist so spannend. Und das ist auch das, ja, das zu verstehen bei Magersucht. Das ist nicht das Äußere, was da interessant ist, sondern das Innere, wie man sich sieht. Und damals hatte ich echt das Bild, das von der Family kam es auch so drüber, ich bin wirklich dick und fett. So, was ich nie in meinem Leben war, aber ich habe das lange geglaubt, dass ich das bin. Und das zu verdeutlichen, diesen inneren Bilder, die werden halt vom Familiensystem oder von den nahen Menschen, die man halt hat, das müssen nicht die Eltern sein, es kann auch ein Onkel sein, wenn der oder wer auch immer, oder die Oma, wenn die halt hauptsächlich für einen verantwortlich ist, das, was da unbewusst mitgegeben wird. Also zum Beispiel Magersucht ist ganz oft so, dass sie dann auch die Mutter oder andere oder Großeltern das auch schon hatten. Ja, es ist ja nicht so, dass das immer gut war alles und dann auf einmal. Auch spannend bei Magersucht, die Mutter-Tochter-Beziehung. Sehr spannend, da ist auch oft, was das Thema Macht angeht, viel gekoppelt. Also da könnte man jetzt viel in die Tiefe gehen. Aber um es kurz zu machen, also da daran zu arbeiten, ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, ein Weg. Gerade wenn's weil er schon länger dran knappert.
An dieser Stelle mache ich eine kurze Unterbrechung und morgen gibt's den zweiten Teil mit Marian.